Hallo Hockey-Freunde und willkommen zum Anaheim Ducks Blog, euren Anaheim Ducks Podcast. Heute mit der ersten, ja, nennen wir uns mal Off-Season-Folge, beziehungsweise wir blicken voraus auf die 2026-2027 NHL-Season mit unseren Ducks, aber mit welchen Spielern und mit welchen Gehältern und mit welchen Prospects und wie setzt sich das Ganze zusammen? Das wird höchstwahrscheinlich eine wirklich Deep Dive Folge und deshalb lass uns gleich loslegen. Erstmal beginnen wir ganz entspannt und gucken uns jetzt mal die Ducks als sich an, beziehungsweise welche Spieler, wo die Verträge halt auslaufen, beziehungsweise sie Unrestricted Free Agent oder Restricted Free Agent werden. Zur Erklärung kommen wir gleich. Wir gehen erstmal deren Spieler durch, wo der Vertrag jetzt ja mit Ende der Saison halt ausläuft, beziehungsweise die Spieler, die zum 1. Juli, also 1.7. halt ohne Vertrag in Anaheim und generell in der Liga sind. Lass uns einfach mal beginnen. Ja, das sind nämlich einige bei uns im Roster. Und beginnen wir erstmal mit den Unrestricted Free Agent. Und das sind Jeffrey Fiel, Jansen Hawkins, Ross Johnson, Radko Gudasch, Petre Mrzek, Jakob Truba und John Karlsson. Restricted Free Agent sind Jan Mrzek, Kalle Klang, Jeremy Pikabutuka, Tyson Hintz, Jackson Wiebe, Varoslav Buterjec, Olden Selbiger, Sascha Pastuchov, Ian Moore, Minty, also Pavel Mintjukov, Kata Gatia und Leo Karlsson. Das sind einige, natürlich, und ist natürlich ein bisschen was zu tun in der Offseason. Deswegen hatte ich ja auch schon deklariert, dass es wirklich eine spannende Offseason wird, ein spannender Sommer bei uns. Gucken wir jetzt einmal rein, was bedeutet denn erstmal UFA? Unrestricted Free Agent. Ja, das bedeutet ganz normal, Vertrag läuft aus, es gibt keine Rechte mehr, Spieler ist frei auf dem Markt, kann selbst entscheiden, mit wem er verhandelt, in welchem Umfang, wo er hingeht. Also wir als Anaheim haben überhaupt keine Möglichkeit, den Spieler ohne ganz normal mit denen zu verhandeln, den irgendwie zu uns zu bekommen. Wir können jetzt schon logischerweise mit ihm verhandeln, aber ab dem 1.7. offiziell dürfen das alle anderen Teams auch. Jetzt ist wichtig, muss mal wieder das Beispiel NFL nehmen. Wir haben hier kein Transition Tag, kein Franchise Tag, wo wir den Spieler quasi ja mehr oder weniger zwingen, noch ein Jahr zu bleiben und irgendwie das höchste Gehalt oder die 5 höchsten Gehälter, den Durchschnitt dann zu bezahlen. Das haben wir auch, haben wir nicht. Es gibt auch keine First-Round-Pick, Rookie-Option, wo der Vertrag automatisch nochmal um ein Jahr verlängert wird und dann ähnliche Konditionen ausgezahlt werden. Das existiert nicht in der Liga. Das ist auch erstmal okay. Deshalb diese genannten oder zuerst genannten Spieler, wichtig natürlich dabei, John Karlsson, Truba und Gudasch vielleicht, auch wenn Ross Johnson und Fiel auch gute Rollen hatten. Auch Harkins hat seine Momente gehabt und Mrzek ja auch eigentlich, war aber dann am Ende verletzt. Okay, die können frei entscheiden, denn die Mehrzahl an Spielern Restricted Free Agent bedeutet, gleiches Szenario, Vertrag läuft ja zum 1.7. aus. Das bedeutet aber nicht, dass man sofort halt woanders hingehen kann. Man kann mehr oder weniger in Verhandlung treten, aber das Recht ist noch beim Team, wo er gespielt hat in der vergangenen Saison. Es ist nämlich auch so, dass es, oder ich erkläre es mal anders, ist natürlich die Frage, wie lange ist man denn Restricted Free Agent? Man ist so lange Restricted Free Agent, bis man 27 Jahre alt ist oder mindestens 7 Jahre in der Liga gespielt hat. So lange hat man den Stempel eines Restricted Free Agent. Nochmal ein anderes Beispiel. Cypress kam in die Liga, über uns gedraftet, Vertrag lief aus, wäre denn Restricted Free Agent, wir hatten verlängert, traden ihn denn zu den Flyers bekanntlich, jetzt läuft da der Vertrag aus, den wir ihn ja damals gegeben haben, Vertrag wird ja mitgetradet und weil er ja unter 27 ist und noch keine 7 Jahre gespielt hat, ist er trotzdem Ja, Restricted Free Agent und die Flyers haben da noch, ja, die Oberhand, wenn man so sagen kann. Und ja, sind da in einer guten Verhandlungsposition. Denn es ist auch so, das aktuelle Team muss ein Restricted Free Agent ein qualifiziertes Angebot unterbreiten, um das Verhandlungsrecht zu behalten. Das bedeutet, qualifizierte Angebote gelten für Einjahresverträge. Das Mindestgehalt richtet sich nach dem Gehalt des Vorjahres. Spieler, die weniger als $600,000 verdient haben, müssen 110% ihres Gehalts der Vorsaison angeboten bekommen. Spieler mit einem Verdienst von bis zu 1 Million müssen 105% angeboten werden. Spieler mit einem Verdienst von $1 Million müssen 100% angeboten bekommen. Wird kein qualifiziertes Angebot unterbreitet von dem Team, wo der Spieler der vergangenen Saison gespielt hat, wird der Spieler zum halt uneingeschränkten Free Agent. Man gibt ihn quasi den Markt frei, sagt, ich möchte gar nicht mit dir in Verhandlung treten. Du bist frei, quasi. Ne? Hört sich jetzt ein bisschen wie auf dem Markt irgendwie an, aber man kann sagen, hey, ich habe da kein Interesse dran. Kannst dir da ein Team aussuchen. Wir unterbreiten kein Angebot. Was ist denn, wenn ein Spieler das Angebot erstmal ablehnt und sagt, hey, nee, also das finde ich jetzt nicht fair. Ich möchte schon ein besseres Angebot haben. Dann ist erstmal Stillstand. Also es kommt logischerweise zu keinem Vertragsabschluss. Der Spieler bleibt halt Restricted Free Agent. Also übersetzt kann man es auch mit uneingeschränkten und eingeschränkten. Also wir bleiben, glaube ich, eher im Englischen. Und ja, wenn man sagt, ja, die Verhandlungen ziehen sich und ziehen sich, wenn ich mich richtig zurückerinnere, war das bei Ricard Kale, glaube ich, damals so, dass sich das auch weit in die Saison reingezogen hat, bin ich der Meinung, aber ist egal. Denn gibt es auch einfach eine Deadline. Also unterschreibt der Spieler einen Vertrag nicht vor dem 1. Dezember, kann er der Saison halt nicht mehr spielen, beziehungsweise ist auch nicht mehr spielberechtigt. Das ist aber natürlich noch nicht alles, das geht da munter weiter. Was ist denn, wenn Anaheim zum Beispiel Spieler XY ein Angebot unterbreitet, der sagt, alles klar, denke ich drüber nach, gibt es aber weiter, hat schon Kontakt zu anderen Teams, was okay ist, ne? Und sagen wir mal als Beispiel 2 Millionen bietet Anaheim für Spieler X. Spieler X sagt ja Boston, jetzt als Beispiel natürlich, ja, Anaheim gibt mir 2, Boston sagt, ja, okay, wir wollen dich unbedingt, können wir dich mit Geld überzeugen, wir geben dir 3. Denn hat Anaheim 7 Tage Zeit, dieses Angebot sozusagen zu matchen, da mitzugehen, sagen, ich gebe dir auch 3 oder mehr, ne, aber sollte dann logischerweise schon 3 sein, ne, in so einem Szenario, das auch logisch ist, Spieler XY das annimmt, dann geht er ne, für 3 Millionen halt zu Anaheim. Oder Anaheim sagt, nee, gehen wir nicht mit. Und jetzt wird es nochmal wichtig. Wenn das Anaheim ist in unserem Szenario halt das Team, wo Spieler X vor der Saison gespielt hat und Anaheim sagt, ja, nee, also da können wir nicht mitgehen. 2 war unsere ne, interne Grenze, geht nicht, machen wir nicht. Und Boston sagt, alles klar, wir kriegen ihn für 3. Jetzt können wir meinen, ja, das ist ja eigentlich auch wieder nur mein Free Agency. Ne, Spieler hat sich ja für ein anderes Angebot entschieden, was höher war. Nee, Restricted Free Agent, da kriegt man denn ja schon eine Kompensation. Also man bekommt da was für. Und das würde ich euch jetzt auch gerne nochmal vorstellen, damit wir es da wirklich komplett haben. Beginnen wir chronologisch diesbezüglich von unten. Ist das Angebot, was vom anderen Team kommt, mit unter 1,575 Millionen $, gibt es keine Kompensation. Also man bekommt dann keinen Pick vom neuen Team und ab 1,575 und 1.975.970 $ pro Jahr bis 2,387 Millionen gibt es ein Third-Round-Pick im darauffolgenden Jahr, also in unserem Off-Season-Beispiel wäre es in 2027 und über 2.387.000 gibt es bis 4.775.000 gibt es ein Second-Round-Pick 2027. Jetzt kommen wir so langsam in den Rubrik, wo es wirklich interessant wird. Ab oder über 4.775.000 bis 7.163.000 gibt es einen First-Round-Pick und einen Third-Round-Pick 2027. Ab 7.163.000 und darüber gibt es einen First-Round-Pick, einen Second-Round-Pick und einen Third-Round-Pick. Immer alles 2027. Und jetzt wird es so langsam wild. Ab, also was ich davor gesagt habe, war 7.163.000 bis 9.551.000. Über 9.551.000 bis 11.939.000 gibt es zwei First-Round-Picks ab 2027 innerhalb der nächsten drei Jahre. Ein Second-Round-Pick 27 und ein Third-Round-Pick 27. Und alles, was über 11.939.000 ist, und jetzt wird es fast schon aberwitzig, müsste man vier First-Round-Picks abgeben, ab 27 in den nächsten fünf Jahren. Das darf man sich dann aussuchen. Muss aber 2027 beginnen. Und dann kann man zum Beispiel 28 Pause machen müssen, aber dann die restlichen in den Jahren da drauf abfolgen. Das ist sozusagen die Kompensation bei den Restricted Free Agents. Also zur Beruhigung, Cutter, Leo und die anderen Jungwillen sind alles Restricted Free Agents. Und wenn man überlegt, dass ich in meinem Szenario so davon ausgehe, dass wenn man aus irgendwelchen Gründen Leo Carlsson abwerben möchte und mit Geld zuschmeißen möchte, muss es sowieso über 12 Millionen geben pro Jahr. Und dann würden wir quasi vier First-Round-Picks in den nächsten maximal fünf Jahren erhalten. Und das wird, glaube ich, kein Team machen. Deshalb Restricted Free Agent immer eine sehr, sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass die beim eigenen Team bleiben. Solche Spieler werden erfahrungsgemäß eher vorab getradet, wie Trevor Segres in der letzten Offseason. Ja, überlegen wir, wir hatten jetzt einige Spieler besprochen, deren Vertrag ja ausläuft jetzt zum 1.7. oder zum 1.7. halt ohne gültigen Arbeitspapier in der NHL rumlaufen, um das mal so plump zu sagen. Wer ist denn noch da? Das sind gar nicht mal so viele. Wie ohne Prospects jetzt natürlich, haben wir Seneca natürlich, Troy Terry, Fatrano, Kreider, Husso, Dostal, Lignon, Hellison, Lacombe, natürlich sein 9-Millionen-Deal geht jetzt erst los. Tim Walshy, Ryan Poehling, Alex Killorn, Mason McTavish und Mikael Granlund. Also es muss ein bisschen was passieren. Es sind drei Verteidiger auch nur im Roster, vier Flügelspieler und fünf Center sowie zwei Goalies. Na klar, der ein oder andere Prospect kommt hoch. Da können wir jetzt einmal drauf gucken. Roger McQueen hatte ja seinen Contract gesigned und würde dann auch ab der nächsten Saison zur Verfügung stehen, wenn er schon packt. Capit 1.075.000. Ich wusste gerade gar nicht so, wie ich das mit dem Komma sagen soll. Und Base Salary sind halt 922.500. Das andere sind Signing Bonus und andere Boni. Der könnte natürlich dann auch locker hochgeschickt werden. Auch interessant, so ein Entry-Level-Contract, also sozusagen der Einstiegsvertrag, bedeutet, du kannst ohne große Hürden von einem auf anderen Tag in die NHL geschickt werden und in die AHL auch wieder runter. Da gibt es keine Möglichkeit, dass ein anderes Team dich irgendwie claimt. Also da redet man, wer NHL zockt, der sieht dann auch immer Zwei-Wege-Verträge, glaube ich, heißt das da. Oder also original Two-Way-Contract bedeutet zwei Wege, also zwei Teams unmittelbar kannst du die hin und her schicken. Was wir in der Vergangenheit auch schon gesehen haben oder bei anderen Teams, bei uns war es mal ein großer Ausschrei vor einigen Jahren, dass wir Adam Henrique in die AHL geschickt haben und der musste dann erstmal durch die Waivers. Und das bedeutet, dass jedes andere Team ihn halt quasi umsonst hätte kriegen können, ihn aber auch sofort im aktiven NHL-Roster hätte claimen müssen, beziehungsweise packen müssen. Es geht nicht 1 zu Claim und den selbst in die AHL zu packen. Der muss dann erstmal eine gewisse Zeit im NHL-Team verweilen. Ansonsten, wenn jeder das ablehnt, dann geht es halt in die AHL und da gibt es natürlich auch gleich weniger Gehalt. Aber worauf ich hinaus war, Adam Henrique hatte zu der Zeit natürlich einen Einwegevertrag, also eine One-Way-Contract. Das bedeutet, du kannst ihn einfach nicht in die AHL packen. Da hat jeder dann die Möglichkeit, ihn halt umsonst zu claimen, heißt das, also ihn zu greifen. Wenn jetzt die Frage kommt, ja, aber wer darf denn zuerst zugreifen, ist immer das schlechteste Team. Das ist quasi die Draft-Dings-Tabelle, ne? Die Draft-Order, genau. Und dann das war mal die schlechteste Team. Kann dann zuerst sagen, innerhalb von 24 Stunden, glaube ich, in der Liga einreichen, ja, den würde ich claimen oder halt nicht, ne? Und so will man das natürlich alles ausgeglichen haben. Finde ich eigentlich ein super System. Und aber oft werden solche Spiele auch gar nicht angepackt. Und also dann auch erstmal in der AHL. Zum Beispiel war es dann auch so bei Lukas Reichel, der ja dann auch in die AHL geschickt wurde und hatte auch jeder die Möglichkeit, ihn zu claimen, dass es nicht passiert und später getradet in Boston für ihn. Natürlich sehr low. Fragt man sich natürlich, hey, du hattest da ein paar Tage, glaube ich, es war gar nicht so lange, auch Zeit, den zu claimen, warum hast du das nicht gemacht? Ja, weil überhaupt kein Roster-Spot halt frei war und ihn, ja, man wollte nicht sofort da einen Spot freimachen und den AHL-Team schicken. Deswegen gibst du lieber einen Late-Round-Pick aus und sagst, hey, geh mal gleich in die AHL. Kannst du ja machen, ist ja dein Spieler denn, der ja einen Two-Way-Contract hat. Ne? Ich hoffe, das war ein bisschen verständlich. Und so ist das manchmal nicht ganz so einfach. Und insgesamt musst du ja auch unter einem Salary Cap bleiben. Und das ist dann unser nächster Punkt auch. Würde ich jetzt mal so vorschlagen. Wir, die Anaheim Ducks, haben Stand jetzt, ne, wir erinnern uns mit unserem kleinen Roster, den ich gerade vorgelesen habe, haben wir den drittgrößten Cap Space. Für die, die es wissen, Cap Space bedeutet Space halt frei. Also manchmal, also da könnt ihr wieder denken, der ist doch hier einfach nur bescheuert, der erzählt euch hier irgendwas und die fallen manchmal deutsche Begriffe einfach nicht ein, weil ich auch vieles immer so auf Englisch lese, vielleicht geht es ja euch auch genauso, ich versuche das irgendwie zu übersetzen, aber diese Fachbegriffe, das halt, finde ich halt schwierig. Capspace bedeutet halt einfach Luft, ne? Also zwischen Obergrenze und das, was du ausgegeben hast, den Freiraum, ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Cap Space halt, ne? Also frei verfügbares Geld, was man auch nutzen kann, ne? Also das dritthöchste 40.497.561 Dollar. Mit dabei ist schon der Vertrag von Lacombe mit 9 Millionen ist schon mit eingerechnet. Und alles, was dazu kommt, würde denn das halt minimieren, schmälern. Und hört sich viel, viel, viel an. Ist auch nicht wenig. Aber wenn wir jetzt überlegen, dass wahrscheinlich 20 Millionen locker weggehen, wenn wir Cutter und Leo gesigned haben, das wird immer der Average genommen, das ist der Cap-Hit denn, und da bleibt vielleicht auch nur 20 übrig, was für andere schon Segen wäre, aber wir müssen noch andere Spieler runterkriegen, es sind noch ein paar mehr, die auslaufen, ne? John Carlson, Jacob Truber würde ich gerne halten, Radko Gudasch. Hört man, dass Anaheim da auf jeden Fall Interesse hat? Ja, ich weiß nicht, vielleicht sollte man das Kapitel auch beenden. Ich weiß natürlich nicht, wie sein Standing jetzt in der, im Locker-Room ist, also in der Kabine. Müsste man mal überlegen, wie es da weitergeht. Und ja, das sind auf jeden Fall interessante Sachen. Der Schuber, ja, gute Saison gespielt, der will bestimmt auch nicht weniger verdienen, wo ich bei dachte noch vor ein paar Monaten, ja, das kann es vielleicht auch ein bisschen drücken. Das, ja, ist halt unrealistisch. Ne? Nach der Saison würdest du auch sagen, mindestens das Gleiche. Ne? Der sieht ja auch, ne, Gehaltsobergrenze, also Salary Cap ist halt auch erhöht jetzt. Und der sieht das ja auch. Ne? Der wird ja da auch beraten. Hey, und guckt sich den Markt an und sagt, hey, ja, der verdient aber das da. Das ist doch ganz normal. Ne? Das ist halt so. Ne? Und dann braucht jetzt auch keiner kommen, hier sind alle Geldgeil. Ja, die wollen halt auch schon was verdienen, ist ja ganz normal. Ne? Die opfern sich da auf und dürfen wir auch nicht vergessen, dass die Mentalität da mit Geld auch ein bisschen was anderes ist. Und das ist alles öffentlich, ne? Und hier in Deutschland, ne, dass da über Geld spricht man nicht, sagt man ja immer so schön. Und da in den USA ist die Mentalität eine andere, gerade im Sport. Die NFL-Verträge sind alle offen, teilweise Major League Baseball, NBA, keine Ahnung, da gehe ich mal auch von aus, und NHL ja auch. Ne? Das kannst du alles nachgucken, was die verdienen. Ne? Das sind alles die Bruttogehälter natürlich. Und ich hatte ja letztes Mal oder auch schon mal erzählt, dass halt da gewisse Unterschiede gibt, je nach State Tax. Ne? Das muss man ja dann auch noch berücksichtigen. Und was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass für die neue Saison 2027 ein Salary Cap von 104 Millionen haben und wir da tatsächlich gut aufgestellt sind und die NHL sich da generell ja super entwickelt hat, ne? Das war hier auch schon mal Thema, dass wir da wirklich insgesamt auf gutem Weg sind und der auch bald auf 111 ansteigt und wir bald echt wirklich diese Microsoft-Verträge haben mit 17 Millionen im Jahr. Ne? Das ist, und man darf sich auch nicht erschrecken, dass halt ein Dritt- oder manchmal sogar Viertreihenspieler dann auch die 5 Millionen bekommt im Jahr im Durchschnitt. Und das ist halt jetzt so der Standard. Da müssen wir ein bisschen umdenken, liebe Hockey-Freunde, und da ein bisschen das Ganze neu annehmen. Und ist ja erstmal schön. Das bedeutet ja, dass die Liga, dass es der Liga gut geht, dass nach den ganzen Strapazien da 2004, 2005, wo die Saison komplett ausgefallen ist, der Salary Cap da auch erst eingeführt worden ist. Und wenn ich mich richtig recht zurückerinnere, der Salary Cap bei 39 Millionen war. Ja, da fing alles an. Ne? Dann hatten wir die sehr verkürzte Pause oder verkürzte Saison 2013, 14 mit dem Lockout und natürlich die komische Corona-Saison. Und das ja insgesamt jetzt vielleicht ein bisschen mehr als 6 Jahre her ist, aber dass wieder uns als Liga jetzt, ich nenne einfach mal wir, uns da wirklich gut erholt haben und da echt auf einem guten Weg sind, was natürlich auch sagt, dass wir volle Hallen haben. Fernsehquoten sind gut, wird hier jetzt auch regelmäßig gepostet, dass da echt wirklich alle zufrieden sind, so wie ich das hier aus Deutschland mitkriege. Wir haben die Weiterentwicklung mit Europa und alles drum und dran. Aber das soll jetzt hier gar nicht so Thema sein. Das ist vielleicht eher was für die Hockey-Dudes. Wir gucken weiter auf die DAX. Wenn wir jetzt hier uns einfach mal grob den Taschenrechner bedienen und sagen, wir haben 40, oder wir bleiben mal bei 40 Millionen, dass wir noch ein bisschen was auf der hohen Kante haben, wie man so schön sagt. Und gehen wir davon aus, ich sage euch, wie es ist, ne, Leo, wenn wir Glück haben, für 12 im Jahr, Cutter 11, bleiben 17. Ne? Also, bleiben 17, das muss man sich mal vorstellen. Dann haben wir nur noch 17 Millionen. Und dann haben wir noch ein Center, da sind wir auch Center vielleicht voll. Da haben wir noch einen Flügelspieler, brauchen wir noch einen. Roger McQueen schafft es, kriegt 1 Million. Dann haben wir 16. Das ist schon... Boah, da müssen wir echt gucken, ne? Da ist Zellweger noch nicht dabei. Lass ihn für 4 gehen. Also Münchenkopf auch für 4. Da haben wir noch 8. Jacob Trouba oder John Carlson, liebe Hockeyfreunde. Also, du musst auch noch ein bisschen Space haben für eventuelle Trades in der Saison. Es wird eng. 40 Millionen hört sich viel an. Es wird wirklich eng, ne? Das ist wirklich interessant. Da müssen wir wirklich gucken. Also leid es mir tut, aber so eine Kandidaten wie Frank Fatrano mit 4,5 Millionen müssten wir versuchen zu traden. Also wenn das irgendwie möglich ist. Ne? Auch so das ist einfach ein Siebtrunden-Pick für uns und dann ist gut. Hauptsache wir haben den Vertrag raus. Tut mir leid, mag ihn total. Frank the Tank, aber ist halt schwierig jetzt so langsam, ne? So ist es halt, ne? Gibt es natürlich auch Gerüchte um Mason McTavish, hatten wir auch schon besprochen, hat halt ein Capit von 7 Millionen. Ja, sieht das schon ein bisschen anders aus, ne? Aber musst du eigentlich deine jungen Spieler selber halten, ne? Und dann vielleicht doch sagen, okay, mit John Carlson haben wir vielleicht versucht, einen Playoff auszureißen, aber einen First-Round-Pick haben wir weggeschmissen. Auf der anderen Seite, wen kriegst du denn Ende der ersten Runde da noch großartig, der dir jetzt sofort weiterhilft, ne? Weißt du alles nicht, aber wir hatten auch schon Late First Round Picks, so nämlich, liebe Hockey-Freunde. Und die haben kein Spiel in der Liga gemacht, ne? Gehört auch zur Wahrheit. Und er hat uns auch was Gutes getan, war ja nicht so, dass das auch Müll war, irgendwie der Trade. War vielleicht ein bisschen fragwürdig, aber ich schätze das schon als okay ein. Und dann musst du Truba geben, vielleicht kriegst du ihn für 7, hast noch 1 Million und dann diese fast 500.000. Bist halt, ja, kannst, also Trading Deadline ist halt am Arsch, ne? Um das mal so deutlich zu sagen. Kriegst du nichts mehr für und oder kannst du da keine Sprünge mehr machen, wen kriegst du dann auch für so wenig? Also, das wird ein heißer Sommer, ne? Das wird ein heißer Sommer. Die Frage ist auch, kannst du jetzt die alle so ziehen lassen? Hättest du da nicht traden lösen? Dann hättest du dich ja verschlechtert, ne? Und du warst halt dran, in die Playoffs zu rutschen. Macht auch alles keinen Sinn. Das ist die Schwierigkeit im, ja, US-Sport, nenne ich es mal generell. In der NFL hatte ich ja auch schon mal erzählt. Ich weiß, ich mag eigentlich diese Vergleiche immer nicht, aber ein bisschen müssen wir daran doch mal uns langziehen. In der NFL ist zum Beispiel den Vergleich, das Gehalt auch in die Zukunft zu schieben. Ich nenne jetzt einfach mal Prozentzahlen. 100% halt der ganze Vertrag. Wir gehen jetzt immer von aus, wir reden über einen völlig zu 100% garantierten Vertrag. Dann sagst du 25% im ersten Jahr, 25% im zweiten Jahr und die restlichen 50 im dritten. Ist in der NHL nicht möglich, ne? Ja, so ist es. Da wird das Durchschnittsgehalt in den allermeisten Fällen genommen oder eigentlich immer. Und so müssen wir damit arbeiten. Du kannst da nicht viel rumtricksen. Das, was Vegas gemacht hat, da in der Saison dann Leute auf Long-Term IR zu setzen, dass das nicht ganz so doll reinzählt. Und die dann in den Playoffs reinzuhauen, wo man auch gesagt hat, in den Playoffs gibt es kein Salary Cap und die auf einmal weit über den Cap gespielt haben mit den Stars. Das gibt es alles nicht mehr. Ist auch gut so. Ich finde, ein bisschen sollte das schon haben. Die haben schon eigentlich einen Wettbewerbsvorteil, dass es in Nevada ja keine Einkommensteuer gibt. Und zwar nur die normalen, relativ, also die National, nenne ich die einfach mal Tax. Da haben die schon einen Vorteil mit und so. Ist es halt, ja. Müssen wir gucken, wie wir damit umgehen und ob jetzt auch so einer wie Steven Solberg jetzt reinrutscht und der jetzt zum Beispiel auch nur ein Cap-Hit hat von 942.500, ist natürlich um Welten weniger. Aber kann ich jetzt noch nicht hundertprozentig beurteilen. Ich glaube, vor 2 Jahren bei der WM hat er echt groß aufgespielt. Er dachte, jetzt kommt der Durchbruch, AHL jetzt Saison gehabt und ja, auf jeden Fall spannend. Muss natürlich überlegen haben, Tyson Hinz kriegst du vielleicht noch relativ günstig, kam jetzt am Ende der Saison auch rein, hat auch in den Playoffs gespielt. Aber er jetzt schon soweit ist, seine Rolle zu übernehmen. Ja, aber aktuell sieht es halt so aus, dass wir Jackson Lacombe, Drew Hellerson und Tristan Lenoir haben. Und wir haben aktuell 3 Verteidiger und 3 brauchen wir, um überhaupt spielfähig zu sein, ne? Also es wird nicht ganz so einfach. Das ist jetzt erstmal die Erzählversion. Ich habe ja gesagt, dass ich das irgendwie nochmal probiere, auch irgendwie ja, euch bildlich darzustellen. Da lasse ich mir auf jeden Fall noch was einfallen. Aber ich hatte jetzt einfach Bock, schon mal drüber zu reden. Und das ist so der erste Auftakt in eine wirklich spannende Offseason der Anaheim Ducks. Und große Free Agent Signings würde ich jetzt schon fast ausschließen. Ist einfach, also aus den Gegebenheiten nicht möglich, ich bin Fan seinen eigenen Spielern, die man gedraftet haben, zu halten, sofern die auch performen. Und ich hatte den Eindruck, dass Zellweger und Minty auch ihre Momente haben. Das sind auch junge Spieler. Und warum sollst du jetzt noch mehr Ältere reinholen, weil du ja auch Truba und oder John Carlson zurückbringen möchtest. Und da muss man jetzt wirklich Entscheidungen treffen. Und ich sage es hier nochmal, ich habe es letztes Mal auch schon gesagt und auch geschrieben, wir müssen jetzt vorangehen und schneller sein. Das bedeutet, ein Vertrag von Connor Bedard läuft in Chicago ebenso aus. Ist natürlich auch Restricted Free Agent. Aber wenn der jetzt als erstes unterschreibt, also vor Leo und Cutter zum Beispiel, dann sagen die auch, ey, guck mal, der verdient das und das. Und ihr seid doch mit mir hier zufrieden und ihr denkt doch bestimmt, dass ich besser bin und wertvoller. Dann möchte ich ja mehr verdienen. Nee, nee. Das bitte nicht. Also achtet drauf. Ich will nicht sagen, dass wir komplett verloren sind, wenn Connor Bedard als erstes unterschreibt oder vor unseren Spielern, vor unseren genannten Spielern, aber es wäre schon hart. Ne? Da kommen bestimmt 500.000, 750.000 einfach mal on top drauf, um da drüber zu sein. Und ich denke mal, wir sind uns, was man so hört und wie auch das Gefühl ist, alle einig, dass Leo Carlsson hier bald Kapitän ist. Ne? Vielleicht noch nicht nächstes Jahr, aber spätestens in 2-3 Jahren und gib ihm jetzt einen Long-Term-Deal. 8x12, 8x13,5. Oh, dann wird es schon echt mies, aber was willst du denn machen? Was willst du denn machen? Ne? Also wir sind ja gewillt, große Verträge auch rauszugeben. Jackson Lacombe 9 Millionen. Und das wird ein heißer Tanz, 40 Millionen. Können sehr, sehr schnell weg sein und wir müssen erstmal ein Team aufbauen, was ja mindestens genauso gut ist wie letztes Jahr. Also wir wollen uns ja weiterentwickeln. Das war ja erst alles der Anfang. Aber wir haben so viele junge Spieler, die performen und wir müssen da wirklich gucken, dass wir die Spieler denn auch halten. Was mir gerade noch auffällt, dass ich ja auch gar nicht auf dem Schirm, so ehrlich muss ich auch mal sein, dass Frank Vertanen eine Movement-No-Trade-Klausel hat. Also das macht die Sache auch nochmal nicht so einfach, ihn abzugeben. Das hat Kreider auch, aber das ist okay. Den würde ich gerne noch behalten. Ich glaube, der hat da eine gewisse Erfahrung auch, ne, die uns weiterhilft und war ja auch wichtig. Gucken wir es mal. Facciano ist einfach für mich der eindeutigste Kandidat. Es tut mir leid für ihn, ne? Auch was er für den Weg genommen hat. Kam undrafted zu den Boston Bruins 2015. Hat auch schon gut verdient in seinen Jahren in der NHL. Karriere Earnings, also was er verdient hat insgesamt, über 24 Millionen. Und ja, ist halt in der Saison, er hat noch diese Saison und darüber noch eine Saison und hat eine 7-Team-No-Trade-List. Also da in dem Fall ist es dann so, vielleicht sollten wir das auch nochmal erklären, dass er, oder sagt, Anaheim kommt auf ihn zu und sagt, hey, wir würden dich gerne abgeben, wir würden dich gerne traden, gib uns mal eine Liste mit 7 Teams, wo du nicht hin möchtest. Das gibt es auch umgekehrt, das gibt es mit mehr Teams, das gibt es mit weniger Teams. Aber in uns, bei ihm im Vertrag ist es halt so, dass er eine 7-Team-No-Trade-List anbringen muss und naja, halt eine Liste, wo er halt auf keinen Fall hin möchte. Und dann müssen wir das akzeptieren, denn haben wir ja mit uns immer noch 24 Teams. Ja. Ja, 24 Teams. 32 Minuten 18, 24. Und wo er hingehen kann oder wo wir ihn hintraden können. Ja, also wir haben da Möglichkeiten, aber es ist natürlich dann auch so ein Gespräch, was du denn machen musst. Ab dem Zeitpunkt, wo du sagst, wir würden nicht gerne traden, gib uns mal die Liste, ist es halt irgendwie auch schon vorbei irgendwo, ne? Und ich will da keinen großen Gegenwert haben. Also jetzt auch reiner GM-Business-Sicht. Wir müssen ihn da von der Payroll einfach bekommen, von der Gehaltsliste und dass da nichts bei uns kleben bleibt und wir verhandlungsfähig sind, McTavish jetzt zu traden. Ja, ist also die 7 Millionen wert, das ist jetzt natürlich die Frage. Also wir waren jetzt auch irgendwann in der Saison, habe ich immer noch gesagt, ja, der hat einen Teil der Vorbereitung auch verpasst. Aber das kannst du auch nicht die ganze Saison irgendwie argumentieren. Deshalb die 7 Millionen vielleicht nicht ganz wert, aber es ist weiterhin ein talentierter Spieler. Und wäre das schon schade finden, das wäre der Nächste. Ne? Verlängerst mit Seagrass, tradest ihn, verlängerst, auch wenn er den Vertrag ja auch noch gespielt hat. Gibst McTavish einen neuen Deal, spielt jetzt eine Saison, willst ihn wieder abgeben. Also, wir haben ja festgestellt, dass unser GM Fairbrick einen guten Job gemacht hat, aber das ist wieder komisch. Also, ist ja auch noch nicht passiert, ne? Gerüchte, Gerüchte, ne? Und, ja, wäre schon irgendwie komisch. Also, würde ich nicht gut finden. Würde so das Management auch ein falsches Licht rücken. Wird jetzt aktuell ja eigentlich relativ gut gearbeitet. Und ja, müssen wir weiter gespannt sein. Große Free Agency gibt es ja gar nicht mehr in der NHL. Für uns eigentlich sowieso nicht bezahlbar. Wir können nochmal einmal drauf gucken, nochmal. Cale Makar, Unrestricted Free Agent. Ja, aber da wird Colorado nach den Playoffs, wenn die Saison vorbei ist, dann auch den Deal machen. Also der wird nicht auf den freien Markt kommen. Patrick Laine, einer meiner absoluten Lieblingsspieler, warum auch immer. Aber auch schon da, wo er in die Liga kam. Weiß ich nicht, dass er mit 19 da die WM gespielt hat, weil ich ihn so geil fand und gehofft, dass Anaheim hochtradet. Das ist ja damals nicht passiert. Naja, auch Verletzungen waren immer ein Thema bei ihm, aber gucken, hoffe, für ihn geht es noch weiter in der Liga. Ja, dann sind wir schon bei John Carlson, Jacob Trouba, Jason Robinson von Dallas ist Restricted Free Agent. Wirst du keine Chance haben. Travis Segres wird da auch wahrscheinlich verlängern. Dann sind wir schon, dann sind wir schon bei Evgeny Malkin. Da ist eigentlich nur die Frage, hatte ich ja auch schon gesagt, spielt er weiter oder hört er auf? Ja. Alex Toch will bestimmt den Weg auch weitergehen mit Buffalo, kann ich mir vorstellen. Und Rasmus Anderson, 4,5 Millionen jetzt von Vegas, den sie getradet haben, oder für ihn getradet haben zur Deadline, unrestricted. Free Agent, kannst du ihn holen? Dann ist die Frage, warum holst du nicht Trouba? Vielleicht kriegst du den ein bisschen günstiger. Ist auch noch ein bisschen jünger. Ja, muss man gucken, ne? Aber ich glaube, der fühlt sich im Vegas ganz gut wohl. Ist jetzt auch noch in den Playoffs vertreten und keine Einkommensteuer. Das ist ein Thema einfach, ne? Man muss sich dem bewusst sein, dass es da nicht um Peanuts geht, sondern dass je höher der Vertrag, das natürlich dann auch aussagekräftig ist, da bei den oder bei Teams zu spielen in den genannten Staaten. Das ist ja noch Florida und ich glaube Nashville auch. Und gehört auch zu weit. Kalifornien, wo ja unsere Anaheim Ducks herkommen. Mit, wenn nicht sogar das höchste oder höchsten Steuersatz, was Einkommensteuer bedeutet. Und generell für jeden, der schon in Kalifornien war. Ich hatte ja das große Glück, schon das ein oder andere Mal da gewesen zu sein, auch an verschiedenen Orten. Aber gerade da, wo man sich eigentlich auch aufhält im Urlaub, merkt man da schon, wie teuer das ist. Und das geht natürlich auch Menschen, die da einfach arbeiten. Also auch Eishockeyspieler müssen da Miete zahlen, Haus kaufen vielleicht sogar. Und ist natürlich nicht ganz so einfach. Du willst es ja auch irgendwie schön haben, wenn du schon da irgendwie sportlich unterwegs bist. Aber mehr in unserem Lifestyle-Podcast. Nein, kleiner Spaß. Wie gesagt, das war die erste etwas größere Zusammenfassung hier in diesem Podcast über die Anaheim Ducks, über die anstehende Offseason. Noch ein bisschen ausführlicher, mit ein bisschen Erklärung. Das war jetzt so erst der erste Aufgalopp, würde ich sagen. Die Folge hier nehme ich am 21.05. abends auf. Ich weiß noch nicht genau, wann ich die veröffentliche. Morgen ist ja bekanntlich denn Freitag. Vielleicht kommt die Folge auch erst Montag raus. Ich gehe davon aus, dass es keine großen Anaheim Ducks News passieren, sonst muss ich mir was einfallen lassen. Das ist erstmal so der erste Aufgalopp in die Offseason, dass wir das alles schon mal nochmal gehört haben. Ich hatte ja das eine oder andere auch schon angedeutet oder auch schon mal erklärt in der Saison, dass das Free Agency-wise vielleicht nicht ganz so einfach wird. Aber jetzt wollte ich da unbedingt dann nochmal ein bisschen ins Detail gehen, um auch euch da auf dem Laufenden zu halten, was jetzt meine Eindrücke sind, und bin auch auf eure Meinung sehr gespannt und würde das jetzt auch einfach hier schließen. Ich habe alles gesagt, was ich jetzt heute schon mal erwähnen wollte, und wir hören es hier, wie gesagt, auf jeden Fall weiter. Also ich gehe davon aus, ihr werdet es ja merken, wenn diese Folge gerade hört, liebe Hockeyfreunde, dass die Episode hier spätestens am Montag, dem 24., ich guck mal nach. Ja, wieder super vorbereitet. 25. Also das Pfingstmontag. Das ist, glaube ich, vielleicht gar nicht so schlecht. Vielleicht sind ein paar unterwegs, hören den Podcast denn. Könnt ihr mir ja auch schreiben. Das wäre vielleicht auch mal ganz interessant. Naja, was wollte ich sagen? Ja, genau. Dass wir da den ersten Aufgelaub machen, kommt die Folge. Ich glaube, Montag ist ein guter Zeitpunkt, die rauszubringen. Werdet ihr ja wissen, wann ihr die hört. Und das soll es für heute gewesen sein, ne? Erster Aufklopp in die Offseason. Das erste ist besprochen. Wir sind gespannt. Wir werden hier alles berichten und bleibt auf jeden Fall gesund. Ich hoffe, ihr habt eine schöne Zeit und es Wetter soll ja gut werden. Macht das Sinn, das jetzt zu sagen? In die Folge doch. Ist ja egal. Ja, schönes Wetter gewünscht. Sagt man das so? Ich sag's jetzt. Okay, macht's gut. Haut rein. Ciao.
Ein abgeschlossener Fall, zumindest auf dem Papier. Kurt Cobain, tot in seinem Haus in Seattle. Die Ermittler legen sich schnell fest. Suizid. Doch was dann folgt, ist keine Ruhe, sondern Zweifel. Ein Privatdetektiv, widersprüchliche Aussagen, ein Abschiedsbrief, der Fragen aufwirft und eine Geschichte, die bis heute weiter wächst, weil sie für viele zu einfach klingt. In der neuen Folge von Tatort Musik geht es nicht nur um den Tod von Kurt Cobain, sondern vor allem darum, wie aus einem klaren Ergebnis eine andere Wirklichkeit entsteht und warum die offizielle Antwort für viele bis heute einfach nicht reicht.